Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Wir sprechen heute über den Terroranschlag am Breitscheidplatz vom 19. Dezember 2016. 3 Jahre später kommen immer mehr Details ans Licht, die so einige Fragen über die vermeintliche Pannenserie der Polizei aufwerfen. Wer aus dem Umfeld des Täters Anis Amri war noch am Anschlagsort? Eine Frage. Warum wurde die offizielle Fahndung erst 52 Stunden nach dem Anschlag ausgerufen? Was wusste man über den Täter bereits im Vorfeld und hätte die Tat verhindert werden können? War es, und ich zitiere, eine behördliche Schlamperei oder eine Geheimdienstoperation mit tödlichen Kollateralschäden? Eine Frage, die auch Stefan Schubert in seinem neuen Buch, neu, Anfang des Jahres kam es raus, Anis Amri und die Bundesregierung, was Insider über den Terroranschlag vom Breitscheidplatz wissen. Sie stellen eben diese Frage, die ich gerade zitiert habe. Sie sind ehemaliger Polizist, schon lange außer Dienst, 20 Jahre fast, Experte in Sachen innere Sicherheit und früher auch gerne mal im Frühstücksfernsehen zu sehen, mittlerweile nicht mehr so sehr.
Also ich habe früher noch in einem anderen Verlag veröffentlicht, im Münchner Verlagsgruppe, also Riva Verlag, habe da auch zur Polizei und Rockerkriminalität geschrieben.
Und auch Kleinkriminalität.
Kleinkriminalität, internes aus dem Polizeialltag, war da noch gern gesehener Studiogast auch bei Sat.1 Frühstücksfernsehen, war auch mal beim ZDF und Bild. Und Bild am Sonntag haben mich eigentlich regelmäßig angerufen, wenn mal irgendwie Polizeieinsatz außer Kontrolle geraten ist, wenn es mal tödliche Schüsse gab. Und nachdem ich dann zum Kopfverlag gewechselt bin, da gab es dann diese Anrufe nicht mehr. Dann bin ich dann auf die schwarze Liste gedrückt.
Warum sind Sie zum Kopfverlag gewechselt?
Ach, das ist damals noch, ich habe mit den Udolf Kotte damals noch kennengelernt. Und der hatte Bücher von mir, die ich im Riva Verlag geschrieben hatte, auch besprochen, rezensiert und dann auch veröffentlicht. Und habe mich dann einmal da bedankt bei ihm. Und da kamen wir halt so in Kontakt. Und dann hat er uns in Kontakt hergestellt zu Jochen Kopp, also dem Verleger vom Kopfverlag, ist auch ein ehemaliger Polizist. Und so bin ich dann eigentlich zum Kopfverlag gekommen, die dann ja auch noch Kopp Online damals hatten, heute Kopp Report, schreibt da jetzt auch täglich für, noch für den Nachrichtendienst, Kopp Exklusiv. Und so bin ich dann halt nach und nach dann gewechselt, erst halt mit tagesaktuellen Themen und dann halt später auch mit den Buchthemen.
Hat Ihnen der Name keine Angst gemacht?
Nein. Also das ist, wenn man mit dem Thema innere Sicherheit sowieso umgeht und wenn man sich dann auch mit Thema Ausländerkriminalität oder No-Go-Areas beschäftigt, dann muss man sich natürlich irgendwann mal überlegen, will ich jetzt irgendwie immer aufpassen, was ich jetzt sage, ist das noch politisch korrekt oder nicht oder halte ich mich an die Fakten? Und wenn man das einmal abschüttet, dann lebt es sich eigentlich ganz angenehm.
Dann kommen wir mal zum Thema, das auf jeden Fall sehr kontrovers ist, aber auch teilweise auch kontrovers in den Medien diskutiert wird, zumindest in manchen Medien. Ihre These, damit wir jetzt schon mal die Zuschauer vielleicht fesseln können, Sie sagen im Endeffekt, dass der Anschlag am Breitscheidplatz hätte verhindert werden können. Mann Anis Amri aber hat gewähren lassen, um so eine IS-Zelle in Libyen ausfindig zu machen. Ganz kurz zusammengefasst. Keine behördliche Schlamperei, sondern eine Geheimdienstoperation mit tödlichen Kollateralschäden.
Genau, also vielleicht, wie ich zum Thema gekommen bin. Ich treffe mich regelmäßig auch mit Polizeibeamten, mit hohen Beamten aus verschiedenen Behörden in Ministerien. Habe mich dann auch zum anderen Buchprojekt mit einem getroffen und der hatte mich dann zum Ende des Gesprächs gefragt, was ich denn von Anis Amri wüsste. Und dann sagte ich so, ja, eigentlich nur das, was aus den Nachrichten bekannt ist. Und dann fragte er mich, ist nicht irgendwie was komisch, irgendwas aufgefallen? Ich sagte, es ist schon irgendwie merkwürdig, dass er zig Pannen hatte. Es sind irgendwie 12, 13, 14 Pannen im Fall Anis Amri. Und alle sind zu seinem Vorteil ausgelaufen. Das heißt, er wurde weder angeklagt, noch ein Ermittlungsverfahren eröffnet, er wurde weder festgenommen, noch abgeschoben. Alle Pannen hatten nur einen Ausgang. Anis Amri konnte weiter auf der Straße seine Terrorpläne verfolgen. Und dann stellte sich heraus, dass der Polizist, mit dem ich da am Tisch saß, ein hoher Beamter, an Anis Amri dran war, dass er ihn zum Teil auch selbst observiert hatte, dass er wusste von der konspirativen Wohnung in Dortmund, er hat da in der Moschee auch gearbeitet und geschlafen, dem einem IS-Statthalter in Dortmund zugeordnet wird. Und dann kam er halt ziemlich schnell dahin, dass sie halt von obersten Behörden ausgebremst worden sind, dass sie sehr wohl über seine Gefahren Bescheid wussten, dass sie auch einen Haftbefehl gegen ihn geschrieben habe, der vertuscht worden ist. Und sie halt ganz extrem Einfluss hatten von oberen Behörden. Und das wäre halt der Fall Anis Amri gewesen, ihn auf der Straße zu lassen, weil sie wussten, dass er gefährlich ist, weil er Kontakte in die ganze Welt hatte, zum IS, nach Italien, rund um Deutschland gibt es verschiedene IS-Zellen und halt bis nach Libyen in IS-Camps bei Sirte und Benghazi, die damals militärisch sehr erfolgreich waren, die Teile der Mittelmeerküste auch unter Kontrolle hatten und dort die Amerikaner auch explizit seit Jahren schon einen Krieg geführt haben gegen den IS, richtig mit schweren Bombardements über einen Flugzeugträger gestartet. Das nennt sich alles Odyssey Lightning. Es gibt auch Videos auf YouTube, die die US Navy auch auf YouTube gestellt hat. Also das ist kein Geheimnis. Und mit diesen Camps hatte Amri bis zum Anschlag direkt Kontakt. Und das ist halt meine These und auch die viele andere mittlerweile auch öffentlich auch sagen, dass das alles in dem Fall Amri untergeordnet worden ist, dass er weiter auf der Straße ist, um diese Metadaten zu erfassen, um dieses Netzwerk zu sehen und um letztendlich den amerikanischen Luftschlag vorzubereiten.
Sie haben jetzt die Frage im Endeffekt schon beantwortet. Wir könnten das Interview jetzt hier beenden, aber wir wollen natürlich auf die Details eingehen. Und Sie haben jetzt schon ein bisschen was angedeutet, wer Anis Amri eigentlich war. Zunächst ging ja die These um, handelt sich um einen Einzeltäter, einen Kleinkrimineller. Ach, man hätte ja gar nicht erwartet, dass der so etwas macht. Wie haben Sie, also was waren die Details, die Sie dazu gebracht haben, okay, das stimmt erstmal überhaupt nicht?
Ja, man merkt das ja sofort. Ne? Also es ist ja auch immer, Mainstream-Medien gibt es ja auch keinen islamischen Terrorismus, sondern heißt es ja ein internationaler Terrorismus, wird ja umgeframed. Es wird dann auch nicht gefragt, woher diese islamische Sozialisation kommt, sondern dann kommt die These von dem Kleinkriminellen, Anis Amri, der auch Drogen gehandelt hat, der auch wahrscheinlich selbst konsumiert hat, der Alkohol getrunken hat. Und dabei ist das natürlich ein ganz neuer Typus von islamischen Terroristen, die halt in Westeuropa auch entstanden sind. Da hat sich so die das kriminelle Milieu und die radikalen Islamisten ein bisschen vermischt. Und das ist bei Anis Amri halt so ein Prototyp zu sehen. Und es ist ja schon auch in Tunesien zu beobachten gewesen. Es ist auch Behörden bekannt, dass er da auch schon Kontakte zum IS hatte. Er hatte irgendwie einen Cousin, einen Onkel, einen Lieblingsfreund, mit dem er groß geworden ist, die alle für den IS gekämpft haben, zum Teil gestorben sind. Es gibt aus der kleinen Stadt, wo er gestammt ist, sind hunderte Männer, haben sich dem IS angeschlossen. Und er wurde dann halt auch über diesen Flüchtlingsstrom, was ja die Politik auch bis heute immer noch bestreitet, dass das der IS ausgenutzt hat, über den Flüchtlingsstrom ganz genau über Lampedusa nach Europa eingeschleust.
Zunächst in Italien.
Und in dieser Reisegruppe von 5 Leuten, alles IS-Terroristen, die später auch in den Dokumenten namentlich aufgeführt sind.
Was bezeichnen Sie jetzt als Reisegruppe?
Also die Flüchtlingsgruppe, mit der Anis Amri von Libyen nach Lampedusa gekommen ist. Das waren 5 Personen. Also ich habe hinterher auch mehrere Terrorermittler kennengelernt, habe dann auch viele Dokumente erhalten, geheime Dokumente von verschiedenen Behörden auch, von verschiedenen Protokollen, von einem geheimen Terrorabwehrzentrum hier in Berlin, wo Amri oft besprochen worden ist. Da sind diese Personen auch aufgeführt.
Mit denen er nach Italien gereist ist?
Genau.
Oder geflüchtet?
Also mit Namen, ganz klar, mit dem Terrorhintergrund, sind zum Teil Verfahren gegen diese Leute jetzt auch anhängig in Deutschland oder vorher auch wegen unter Vorbereitung einer schwerwiegenden Straftat, also sprich eines Terroranschlages, Mitgliedschaft einer ausländischen Terrororganisation. Also das heißt, es ist ganz gezielt eingeschlossen worden, ist dann nach Italien gekommen, Amri, ist gleich kriminell geworden dort auch, ist ins Gefängnis gekommen. Auch dort gibt es schon jetzt die ersten Geheimdienstkontakte. Es gibt ein Dossier vom italienischen Geheimdienst über Amri, wo ganz klar drin steht, dass er dem islamischen Terrorismus zuzurechnen ist, dass er christliche Mitgefangene bedroht hat, ich schlage dir den Kopf ab. Und da beginnt eigentlich die erste Panne. Es gibt also, er war ja dann ein ausländischer Straftäter, saß in Abschiebehaft in Italien nach der Verbüßung seiner Haftstrafe und die Papiere zur Abschiebung waren da und er wurde halt aus der Abschiebehaft freigelassen. Also anstatt ihn hätte schon zurücknehmen können, ist er dann freigelassen worden und man muss wissen, dass gerade in Norditalien auch eine große IS-Szene entstanden ist mit vielen salafistischen Moscheen, mit vielen Kontakten. Nach dem Terroranschlag wurden ja auch insgesamt 2 Zellen in Italien festgenommen, wo der Innenminister gesagt hat, ganz klar wegen Unterstützung von Anis Amri, die ihm Dokumente und Logistik geleistet haben. Und dort ist eigentlich schon zu sehen, dass die Geheimnisse ihn genutzt haben als Lockvogel, so nach dem Motto, wir wissen, das ist ein IS-Terrorist, wir wissen, er ist gut vernetzt in Europa, sie planen was und wir haben ihn ja identifiziert und jetzt lassen wir ihn mal gehen.
Und gucken, was er macht.
Und alle, mit denen er Kontakte, mit denen er E-Mail schreibt, mit denen er Chats macht, mit wem er auf Facebook Messenger geschrieben hat, wo er auch ganz aktiv war, Telegram-Chats, von wem er Geld gekriegt hat, das alles haben die halt die Metadaten gesammelt Bewegungsprotokolle bestellt, Netzwerke dargestellt. Das geht ja heute automatisch. Die CIA hat da eine große Firma auch irgendwie, ist damit beteiligt. Palantir nennt sich die. Die haben so eine Geheimsoftware. Gotham nach dem Batman, nach der Batman-Stadt. Also es ist eine ganz spannende Geschichte eigentlich.
Aber darf ich da nochmal einhaken? Und zwar, wieso oder wie haben Sie herausgefunden oder warum wurde Anis Amri aus dieser Abschiebehaft entlassen und dann nicht abgeschoben oder nach der Haftstrafe nicht abgeschoben?
Ja, dafür gibt es halt keine Erklärung. Das ist es ja halt. Warum wurde er nicht aus der Abschiebehaft freigelassen? Mit den Vorstrafen, mit der Gefährlichkeit, die damals schon bekannt waren. Und er ist dann halt ja auch in diesen IS-Zellen gewesen, die dann identifiziert worden sind, die nach dem Anschlag am Breitscheidplatz dann ja auch festgenommen worden sind, hochgenommen worden sind und ist dann über Norditalien, Schweiz nach Deutschland eingereist, wo er auch sofort ganz hochrangige IS-Vertreter getroffen hat und auch in deren Zellen dann aktiv war.
Aber waren dann an diesem Fehler in Italien dann der italienische Geheimdienst involviert oder weiß man das überhaupt nicht? Da haben die Deutschen ja eigentlich nichts zu melden gehabt.
Das ist ja auch dann eine These, die dann halt auch stützen würde, dass er damals nicht nur schon von den Italienern genutzt worden ist, sondern auch von amerikanischen Diensten, die gesagt haben, wir haben jetzt hier einen, der direkt vom IS gesteuert wird, der ist jetzt hier in Westeuropa. Jetzt gucken wir doch mal, was er für Moscheen besucht, mit wem er sich trifft, wo er abends essen geht, von wo er Geld bekommt, welche Western Union Bank er benutzt, um Gelder zurückzuüberweisen. Und das sind natürlich so spannende Sachen, um halt riesige Netzwerke zu enttarnen.
Wobei aus Sicht eines Geheimdienstes das natürlich eine gute Strategie ist.
Das ist eine gute Strategie und die macht auch durchaus Sinn. Und die hat auch bei Anis Amri durchaus Sinn gemacht. Nur spätestens, ich sag mal, seit dem Februar 2016, da war die Anschlagsgefahr in Deutschland so hoch, dass man hätte die Notbremse ziehen müssen und sagen, es reicht jetzt. Und wir nehmen ihn fest, wir haben genug.
Wobei Sie ja selbst in Ihrem Buch auch beschreiben, dass das Gegenargument ist, hätte man ihn dort festgenommen, wären die Daten quasi nutzlos gewesen, weil sich dann zum Beispiel die IS-Leute in Europa, aber auch in Libyen wieder hätten zerstreuen können.
Ja, was heißt nutzlos? Man hätte natürlich dann einmal einen Schlussstrich ziehen müssen, man hätte dann große Verfahren eröffnen müssen wegen Unterstützung, Mitgliedschaft terroristischer Vereinigung gegen diese Leute, das hätte man ja machen können, Vorbereitung eines Terroranschlages. Es wurde ja zum Teil auch gemacht, es gab dann diese eine Gruppe um den Prediger Abu Wallah, eine sehr gefährliche Gruppe auch, eine IS-Zelle, der als Statthalter in Deutschland gilt vom IS damals, sehr aktiv, auch über Facebook, da Predigten, radikale Predigten auch verteilt hat. Und Anis Amri ist sofort, als es in Italien gekommen ist, sofort in diese Zelle, Mitglied dieser Zelle geworden, hat sofort eine Audienz bei ihm bekommen.
Wo war das?
Also die Hauptstelle war in Hildesheim, da haben sie eine Moschee gehabt, aber diese Zelle war sehr aktiv bundesweit. Sie hatte Stützpunkte gehabt in Duisburg, in Dortmund und halt auch hier in Berlin, in Westmoabit, in der Moschee, in der Füsseli-Moschee. Die ja auch Terrorermittler auch im Gespräch ganz offen als IS-Hauptquartier bezeichnet haben. Und in diesen Zellen hat sich Amri halt bewegt. Und alle diese Leute hätte man schon viel eher festnehmen können, viel eher festnehmen müssen eigentlich.
Es ist nicht so gekommen, wie Sie jetzt sagen. Der Anschlag hat stattgefunden. Anis Amri hat sich auch in Deutschland ziemlich lange aufgehalten, obwohl er als Krimineller, ich glaube Drogenhändler, bekannt war?
Gewerbsmäßiger Drogenhandel. Hinterher wurden ja zum Beispiel diese Akten auch frisiert wieder. Es stand in den Akten drin, hier im Görlitzer Park, gewerbsmäßiger Drogenhandel. Das ist natürlich alleine schon fast ein Festnahmegrund. Gerade als Ausländer keine sozialen Bindungen, keinen festen Wohnsitz.
Der Görlitzer Park oder Kreuzberg bietet ja so eine eigene
Schutzzone. Aber wenn man natürlich gewerbsmäßiger Drogenhandel, ist das natürlich schon auch in Berlin noch eine Straftat. Im Görlitzer Park ist ja, glaube ich, der Besitz von Marihuana in so und so viel Gramm erlaubt. Aber wenn man natürlich alles Mögliche handelt, auch gewerblich, dann hätte man das schon machen können. War noch an der Messerstecherei beteiligt, ja auch an diesem Drogenmilieu mit dem Araber-Clan. 14-facher Asylmissbrauch.
Ne? Hatte 14 Identitäten.
Er hat 14 Identitäten, hat 14 Mal Asylleistungen auch bezogen, halt um auch um seinen Lebensstil und den Terroranschlag zu finanzieren. Das war alles bekannt in den Behörden. Unterlagen sind das alles zu sehen. Es sind zum Teil auch Hilferufe zu sehen. Ich glaube, das war das Ausländeramt Kleve, die dann an das Innenministerium NRW geschrieben hat. Der hatte sich dort unter einem anderen Namen halt angemeldet. Und nach ist das halt auch bekannt geworden, dass es sich halt nur um Anis Amri handelt. Da haben die gesagt, jetzt kommt der wieder mit der Identität XY zu uns. Wir wissen, dass Anis Amri, er will jetzt bei uns wieder eine Passverlängerung haben für seinen Aufenthaltstitel, will neues Geld haben. was sollen wir jetzt machen? Normal, wenn es ein normaler Fall gewesen wäre, hätten die einfach Strafanzeige gemacht wegen Urkundenfälschung, Betrug und hätten ihnen dann die Gelder gesperrt, eine Strafanzeige geschrieben. Aus dem Innenministerium NRW kam zurück, füllt ihm einfach ein neues Formular aus.
Mhm. Ist das bewiesen?
Es steht in den Dokumenten drin, ja. Mhm. Es ist eine Strafverhandlung im Amt. Ne? Das ist also an vielen Stellen zu sehen, dass Straftaten nicht verfolgt worden sind. Das ist in Deutschland immer noch eine Straftat, eine Strafverhandlung im Amt. Wenn eine Behörde halt Kenntnis hat von Straftaten, muss sie auch tätig werden. Das ist bei Amri nie passiert. Und die große Frage ist natürlich immer, warum nicht? Ne?
Also man hat ihn gewähren lassen. Wie ist denn dann Amri aus NRW, den verschiedenen Orten, in denen er sich dort aufgehalten hat, nach Berlin gekommen?
Auch durch diese Gruppe halt um Abu Walla, die halt auch in Berlin aktiv war. Es gibt dann auch eine V-Person vom Verfassungsschutz, nennt sich VP01. Also dahinter versteckt sich ein türkischer Krimineller, der hat erst vom LKA auch im Bereich organisierte Kriminalität eingesetzt. Sehr erfolgreich, sehr zuverlässig auch. Und ist dann halt im Bereich praktisch Islamismus eingesetzt worden und ist dann mit Amri viel umhergereist. War in Dortmund, in Duisburg, hat zum Beispiel Amri mal nach Berlin auch gefahren. Es gibt hinterher auch Kontroversen um den V-Mann, weil immer mehr Zeugen gesagt hat, er hätte auch Jugendliche und andere Leute immer mehr zu Anschlägen aufgestachelt, hat gesagt, wir müssen was machen.
Ja, ne? Die Glaubwürdigkeit wird jetzt stark in Frage gestellt.
Genau, es ist Krieg, ne? Und ihr müsst ja was machen. Ihr sitzt hier im Goldenen Westen in Deutschland und ihr macht nichts, macht endlich einen Anschlag. Und er wurde dann praktisch jetzt von den Behörden probiert, ein bisschen kaputt zu schreiben, seine Glaubwürdigkeit zu nehmen. Und dann in einer Nachfrage hat er dann gesagt, ich habe mich ja weisungsgemäß, wie abgesprochen, immer als anschlagsbereit dargestellt, um halt auch Glaubwürdigkeit in dieser Szene zu haben. Und das wäre alles abgesprochen gewesen. Und jetzt, wenn wir mal jetzt einen Sprung in die Aktualität machen, vor 3 Wochen war ja hier in Berlin im Untersuchungsausschuss ein großer Auftritt von einem Kriminalhauptkommissar aus NRW, der ja berichtet hat, dass diese Quelle, die sehr gut unterrichtet war, die sehr viele Anzeigen über Amris Gefährlichkeit berichtet hat, sollte ja kaputtgeschrieben werden. Das heißt, er wurde nach einer Konferenz zur Seite genommen von einem BKA-Abteilungsleiter, der gesagt hat, wir wollen, schalte mal die Quelle ab, schreib den mal kaputt, der macht zu viel Arbeit. Das würde von ganz oben kommen. Und der Name de Maizière wäre ja in dem Zusammenhang gefallen, also die Aussage von dem Kriminalhauptkommissar. Und das zeigt ja auch, dass halt Amri wieder mal irgendwie die schützende Hand hatte. Weil die Aussage von dem V-Mann, die waren so konkret und die so auf die Gefahr von einem Terroranschlag hingedeutet haben, dass es eigentlich nur eine zwingende Festnahme von Amri zur Folge haben könnte. Wenn man diese Quelle jetzt aber beschädigt, kaputt schreibt, und ihn rausnimmt, dann sind diese Fakten wieder aus der Akte weg und man hätte dann die Möglichkeit gehabt, Amri draußen zu lassen.
Kommen wir mal zum Anschlagsort. Da gibt es ja auch verschiedene Fragen, die da noch im Raum stehen, vor allem auch, wer sonst noch am Anschlagsort gewesen sein soll. Vielleicht könnten Sie das hier nochmal ausführen.
Ja, es ist ja bis heute, man muss sich ja überlegen, es kam jetzt ja auch, glaube ich, vor zweieinhalb Jahren nach dem Anschlag erst raus, dass das BKA bis zu 1700 verschiedene Filmdateien eingesammelt hat, die alle irgendwie diesen Anschlagsablauf vorher, nachher irgendwie aufgezeichnet hat.
Ich meine jetzt auch Handyvideos?
Handyvideos und man hat sich ja gewundert, ich glaube erst vor einem Jahr hat ja ARD Kontraste so einen Teil gebracht, mhm, wo dann die Kamera von oben gefahren ist. Ja. 2 Jahre später, dann fragt man sich natürlich alle, wo kommt denn dieser Film auf einmal her?
Aber in Deutschland ist es jetzt nicht so üblich, dass das ganze Material immer veröffentlicht wird. Also das.
Ja, aber dann so 1, 2 natürlich in dieser, ich meine, wir sprechen über den schwerwiegendsten islamistischen Terroranschlag in Deutschland.
Aber ein paar Videos wurden ja veröffentlicht.
Aber jetzt so mit dem LKW an sich, wie er reingefahren ist, es gibt diese eine Szene, genau, ja, von dieser Dashcam, von dem Taxifahrer. Taxi. Ja, aber sonst diese Frontale von oben da, von dem Hochhaus, die nicht und andere auch nicht.
Ist das aber jetzt mal eine Frage, also wäre das üblich gewesen, dass man da ein paar mehr Videos veröffentlicht und an die Presse gibt?
Also vielleicht, wenn man sagt, jetzt die ersten Wochen, Monate nicht, um zu ermitteln, um zu gucken, wer erst darauf zu sehen, wen können wir identifizieren, dann nicht. Aber mal natürlich, dass irgendwann mal nochmal was freigegeben wird oder dass es halt auch durchgestochen wird, das ist schon normal. Ne? Auch wenn es nicht offiziell freigegeben wird, dass es irgendwie dann doch durchkommt. Mhm. Und bei Anis Amri, es sind ja bis zu 3 weitere IS-Terroristen auch am Breitscheidplatz gewesen. Also zwei sind unschlüssig, die wurden später von der Polizei kontrolliert. Der eine wohnt auch in einem Häuserblock oberhalb vom Breitscheidplatz, wenn man so will. Das heißt, von dem Fenster kann man auf den Breitscheidplatz gucken. Es ist natürlich dann die Vermutung klar, dass der Breitscheidplatz, wenn man so will, zufällig dann auch als Anschlagsort ausgewählt worden ist, weil er halt immer auf diesen Weihnachtsmarkt auch geguckt hat von der Wohnung.
Entschuldigung, wurden die jetzt eindeutig identifiziert oder eben nicht?
Die beiden wurden eindeutig identifiziert, wurden dann nach dem Terroranschlag, es ist ja oft so, dass auch Täter zum Tatort zurückkehren. Das heißt, die Polizei filmt dann auch diese Leute, fotografiert die und wenn halt irgendwas Schwerwiegendes ist, probiert die auch Personalien festzustellen, gerade wenn man natürlich sich verdächtig verhält oder zum mutmaßlichen Täterprofil passt. Und die beiden wurden dann kontrolliert. Der eine hat dann dabei, eine Polizistin ist dann extra zu ihm hingegangen, hat ihm die Hand dann auch hingestreckt, um sich vorzustellen. Er hat dann der Frau den Handschlag verweigert auch. Und also das ist unschlüssig, dass auch Amri mit beiden in Kontakt stand. Es sind halt arabische Namen, sind aber in Berlin geboren, sie sind auch im Buch drin. Das ist unschlüssig. Das Dritte ist halt noch nicht geklärt. Das ist dieser Bilal Ben Hamar, der ja als einer der für mich entscheidenden Mittätern und auch Planern dieses Attentates ist. Es gibt ja Videos, wo er erkennbar nicht sein soll. Also es ist da noch im Unklaren.
Wo er dem Herrn Amri da den Weg frei schlägt.
Genau.
Meinst du dieses Video?
Ja. Mhm. Also es ist ja...
Gibt es dieses Video? Haben Sie das gesehen?
Ich habe es... in einer Form gesehen, ja, aber das war so schlecht, dass ich es auch nicht gesehen habe. Also, dass man es nicht gesehen hat, dass man die Gesichter erkennen konnte. Man muss überlegen, als Amri reingefahren ist, in den Weihnachtsmarkt ausgestiegen ist, dort ist zum Beispiel ein Ersthelfer. Das ist ein Fall, den ist kaum in den Nachrichten gekommen. Der hat das gesehen von der anderen Straßenseite, ist über die Straße gelaufen, um Erste Hilfe zu leisten, ist zu dem LKW gefahren und man muss wissen, also ich habe zum Beispiel auch mit Hinterbliebenen gesprochen, deren Tochter da umgebracht worden ist, die sich die Bilder angeguckt haben, die Tatortbilder, haben ihre Tochter verkeilt unter dem LKW gesehen. Ne, der LKW ist über den Oberkörper gefahren und also alte Leute, die das ganz rührend erzählt haben, wie sie da ihre Tochter gesehen haben. Also es war wohl ein schreckliches Anblick, da waren ja mehrere Leichen verkeilt unter dem LKW. Und natürlich waren überall Verletzte auch. Und da wollte dieser Mann, also ich habe den Namen immer früher genannt, der Angehörige von ihm hat mich jetzt gebeten, den Namen nicht mehr zu nennen, der möchte halt nicht so in der Öffentlichkeit stehen, der ist dorthin gelaufen und wurde dann von hinten mit einem schweren metallischen Gegenstand niedergeschlagen, hat eine schwere offene Kopfverletzung verhalten, liegt bis heute im Koma. Auch Rückenverletzungen, schwer verletzt. Und es ist bis heute nicht abschließend geklärt, wer ihn niedergeschlagen hat. Man hat erst gedacht, dass es Anis Amri mit der Pistole gewesen wäre, die er hatte. Es wurde eine DNA-Probe überprüft von Amris Pistole, die er dann hinterher, als er in Italien erschossen worden ist, festgestellt worden ist. DNA-Spuren von Amri war nicht an dem Kopf. Die Vermutung auch aus Ermittlerkreisen, was mir auch ein BKA-Beamter gesagt hat, dass die sich vorstellen können, dass es halt aber noch nicht geklärt ist, dass der Bilal Ben Hamar halt dieser Schläger gewesen ist mit einem schweren Eisengegenstand. Und DNA-Proben wurden von ihm nicht abgeglichen, ne? Komischerweise, für mich auch nicht nachvollziehbar.
Vor allem, er wurde ja auch abgeschoben.
Ja, also das ist ja nochmal ein Skandal im Skandal. Ne? Also das heißt, es gibt sehr viele, die sagen, das ist er gewesen dort.
Ne? Aber ist es wirklich nicht festzustellen, auch anhand der ganzen, wenn Sie sagen, es gibt über 1000 Videos?
Also ich gehe davon aus, dass das BKA Videos auch hat, auch in der Qualität, wo das auch festzustellen ist mit der heutigen Technik, mit der Vergrößerungstechnik und dass man irgendwie Pixel reinziehen kann und so, gehe ich von aus. Ne? Also es ist ja, wenn man überlegt, wir sind jetzt im Jahr 3 nach dem Anschlag, was allein in den letzten Monaten rausgekommen ist, was alles da war, was für Zeugen aufgetaucht worden sind, wie Polizisten mundtot gemacht worden sind, ich gehe von aus. Und Bella Bildermann ist natürlich ein bisschen schwierige Person. Was heißt schwierige Person? Ganz komplex. Er hat zum Beispiel auf seinem Handy wurden hinterher Daten festgestellt. Er hat am 9. Februar 2016 den Breitscheidplatz fotografiert mit seinem Handy. Ich habe zum Beispiel die Fotos auch gesehen in den Dokumenten. Die sind auch liegen alle vor den Behörden, wo er halt die räumliche Tiefe des Platzes fotografiert hat. Also nicht Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, sondern er hat halt den Platz schon so nach einem Attentat sich ausgesucht. Und wo dann der LKW reinfahren kann. Weil links an der Seite sind ja schon so Eisenpömpel gewesen und nur in dem Bereich, wo der Fußgängerüberweg ist, da sind die nicht frei. Und genau da ist dann auch Omri reingefahren. Das heißt, schon am 9. Februar 2016 muss dieser Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt irgendwie schon weit fortgeschritten sein, dass man sich schon gesagt hat, wie könnte denn die Route aussehen. Und das war für mich auch, was ich ja eingangs gesagt hatte, der späteste Zeitpunkt, wo man sagen müsste, jetzt hätte man Anis Amri und auch Belham Haman und der Rest der Zelle auch festnehmen müssen. Und immer wieder taucht halt Haman aus, der ist auch mit Amri am Abend vor dem Tag, ist ja noch hier in Berlin zusammen essen gewesen, in so einem Hähnchenrestaurant, hat noch mit ihm telefoniert. Also Amri hat ich habe mal für das Buch die letzten 48 Stunden von Amri, soweit es geht, rekonstruiert vor dem Terroranschlag. Der hat hier in Berlin in der harten Islamistenszene eine richtige Abschiedstournee gegeben, hat sich mit allen nochmal getroffen, die er hier gekannt hat, mit denen er zusammen in diesen Zirkeln war. Er hat Gelder überwiesen an seine Familie, 7.000 Euro, glaube ich, über Western Union auch, weil er davon ausgegangen ist, dass er wahrscheinlich sterben wird auch. Er hat noch Gelder an einen IS-Kommandeur überwiesen, an dessen Bruder, ne, dessen Geldgeber ihm hinterher zum Verhängnis wurde, weil der Bruder dann in Tunesien verhört worden ist durch ein Geheimnis und gesagt hat, das ist halt für meinen Bruder gewesen, das Geld. Und die IP-Adressen und seine Facebook-Adressen haben sich halt mit der Kommunikation von Amri zum IS-Kommandeur nach Libyen überschnitten und da wussten sie halt, dass es Mohad der Tunesier wird er genannt oder auch Mohad der Konstrukteur, der ihn bis zuletzt zum Anschlag dirigiert hat über den Telegram-Chat. Und der ist bis heute noch nicht gefunden worden, also es wird noch gesucht nach ihm. Und das ist halt...
Aber wir waren noch, vielleicht noch mal kurz eine Frage zu dem Bin El-Amar, ja. Glaube ich, bei dem man nicht sicher ist, ob er am Anschlagsort war, aber man weiß, er war befreundet mit Anis Amri und er hat auch Sachen im Hintergrund organisiert. Er wurde abgeschoben nach Tunesien.
Genau, also er
war ein paar Wochen nach dem Anschlag.
Er wurde erst, also er hat schon eine Polizeiakte auch in Deutschland, auch in Berlin, auch tief im dschihadistischen Milieu. Hat auch schon eine Hausdurchsuchung vom SEK gehabt, wegen Terroranschlag in Düsseldorf wurde er damals verdächtigt mit einem Bombenbauen. Wir haben damals die Bomben nicht gefunden, den Sprengstoff hier in Berlin, und deswegen ist er wieder freigekommen, wurde auch nicht abgeschoben oder angeklagt, wurde nicht mal als Gefährder eingeschätzt. Und mit dem war halt Amri sehr eng, er hat diese Fotos gemacht und zwei Wochen nach dem Anschlag wurde er dann verhaftet. Wurde dann auch verhört, ich habe auch einige Protokolle gelesen davon, hat natürlich alles abgestritten. Und komischerweise wurde er auch nicht irgendwie angeklagt wegen Unterstützung einer ausländischen Terrororganisation, sondern er hatte auch unter drei, glaube ich, Aliasnamen Asyl beantragt und Leistung erschlichen. Und aufgrund von diesen dreifachen Betruges wurde er dann in Untersuchungshaft genommen. Nur mal zum Vergleich, Amri hatte 14 Tarnidentitäten, er 3. Er wurde in Untersuchungshaft genommen, Amri nicht. Also es wäre leicht möglich gewesen. Und ist dann Hals über Kopf eigentlich aus dieser Untersuchungshaft abgeschoben worden. Und wenn man sich diese Abschiebung anguckt, dann sind höchste Stellen vom Bundesinnenministerium daran beteiligt. Eine Frau, die immer wieder auffällt in den Dokumenten, Emily Haber. Emily Haber ist eine Vertraute von Angela Merkel, die ist damals im Zuge der Flüchtlingskrise eigentlich als der damalige Innenminister durchaus auch mal mit kritischen Interviews aufgefallen worden ist. So sagt mir jemand aus dem Bundesinnenministerium, wurde von Merkel ins BMI gesetzt, um de Maizière zu kontrollieren als Staatssekretärin. Und die hat auch die ganz schnelle, überschnellte Abschiebung von Haman mit betrieben. Und es gibt auch halt in den Dokumenten halt entsprechende Formulierungen und Aufforderungen, die voranzutreiben. Und der ist ja dann auch Tag über Nacht abgeschoben worden, ohne jetzt das aufzuklären, ohne ihn anzuzeigen. Es ist ja auch allein schon ausländische Terrororganisation, Mittäterschaft bei Amri. Also ich glaube, dass die Bundesregierung auf jeden Fall erstmal diesen Gerichtsprozess zum Breitscheidplatz verhindern würde, weil das natürlich dann jahrelang in der Öffentlichkeit stehen würde. Und deswegen abgeschrieben worden ist. Und jetzt könnte man ja meinen, dass die Frau Haber zum Beispiel jetzt, wo diese ganzen Einflussnahmen bekannt geworden sind, dass sie vielleicht dann ihre politische Karriere beendet hätte oder was auch immer. Aber nichts dergleichen ist der Fall, sondern sie wurde jetzt nach dem Fall Amri gelobt, hat eine hohe Beförderung bekommen und zwar ist jetzt Botschafterin in den Vereinigten Staaten. Das ist ja mit so das Repräsentativste, was es gibt im Außenamt. Und darauf stößt man immer, alle Leute, die an dem Fall Amri beteiligt waren und die zum Teil auch versagt haben, also auf jeden Fall für die Öffentlichkeit, und die an den Akten irgendwie gedreht haben. Und diese Leute haben kein Disziplinarverfahren bekommen, keine Strafverhandlung im Amt, wurden nicht versetzt, sondern sie wurden befördert. Also das sieht man gerade hier in Berlin im Polizeipräsidium, gibt es da ein halbes Dutzend solcher Fälle. Ich habe auch ein, zwei, glaube ich, im Buch aufgeführt. Es ist auch schon sehr verwunderlich.
Sie sprechen ja auch nach dem Anschlag, also direkt nach dem Anschlag am Breitscheidplatz, in Ihrem Buch heißt das Kapitel, glaube ich, Aktenglätten, und erklären somit auch, warum die Fahndung unter anderem erst 52 Stunden danach ausgerufen wurde.
Also das ist... Es hat ja Tage gedauert, bis nach Anis Amri öffentlich verhandelt worden ist. Im Nachgang haben mir dann Terrorermittler vom Staatsschutz auch erzählt, dass die abends, als sie die Bilder gesehen haben, das war jetzt ja auch in der Presse, auch wurden die auch zitiert zum Teil, lass es nicht Anis Amri gewesen sein, die sofort an Amri gedacht haben. Es gab dann mehrere Telefonkonferenzen auch. Es gab dann auch am nächsten Morgen gleich um 7 die erste Telefonkonferenz mit allen anderen Innenministerien und Behörden, wo noch gesagt worden ist, wir wissen noch nicht, wer es ist. Und nach meinen Informationen gab es danach noch eine geheime Telefonkonferenz sozusagen, nur mit den Behörden, der Ermittler hat gesagt, die Blut an den Händen hatten, also nur mit den beteiligten Behörden, Bundesinnenministerium, Innenministerium Düsseldorf, LKA, Berlin, NRW und BKA. Und die sich abgesprochen haben und die sagte, es war chaotisch, aber es ging nicht um Verhandlungsmaßnahmen, sondern es ging darum, Akten zu stellen. Und das ist auch dieser eine Fall, was ich gesagt habe, mit dem, dass das gewerbsmäßige Drogenhandel, dass gewerbsmäßig gelöscht worden ist aus der Akte, dass es nur Drogenhandel ist, also einer von vielen, nichts Schlimmes. Und das war halt deren größte Sorge, dass man juristisch hinterher sauber dastehen kann, dass man nicht sagt, es ist eine zwingende Festnahme zwingend gewesen, sondern nur möglich, damit sie halt auch nicht einer juristischen Strafverfolgung ausgesetzt werden.
Und deswegen hat die Fahndung so lange gedauert?
Weil
was wäre denn üblich gewesen nach so einem Anschlag? Hätte man die, ich weiß ja nicht, was quasi der Status quo ist. Hätte man nach 24 Stunden, versucht man erstmal herauszufinden, wer denn überhaupt verantwortlich ist?
Also das ist, da kommt einiges zusammen. Wir sind ja hier im in Berlin, und das ist natürlich für eine Sicherheitsbehörde katastrophal, ne, unter solchen Leuten zu arbeiten, muss man ganz ehrlich sagen. Also jeder, der die Bilder gesehen hat, wird ja wahrscheinlich gedacht haben, nach den Bildern von Nizza, von London, von Barcelona, das handelt sich um einen Terroranschlag.
Man will nicht voreilig sein.
Aber alle haben natürlich geschluckt und haben gesagt, ach du Mist, und ne, natürlich sieht das so aus. Auf jeden Fall hätte man als polizeilicher Führer von Berlin, ne, dem natürlich die Sicherheit Millionen Menschen und Hunderttausender Weihnachtstouristen zu verantworten ist, einen Verdachtsfall Terror ausrufen müssen. Das gibt es nämlich auch als Status. Das hat er aber nicht gemacht. Der hat einen Verdachtsfall Amok ausgerufen. Also so nach dem Motto, irgendwas zwischen Verkehrsunfall und einem Selbstmord. Und das ist natürlich verheerend, weil natürlich diese digitalen Akten, die es dann gibt, die man beachten muss, nach so einem ganz anders sind. Bei einem Verdachtsfall Amok sucht man ja keinen Täter erstmal. Der ist angeblich ja vor Ort oder nichts Schlimmes. Verdachtsfall Terror ist natürlich was anderes. Das heißt, es wird alles abgesperrt. Das heißt, der Bereich wird abgesperrt, es werden die U-Bahn-Stationen abgesperrt, Bahnhof Zoo. Amri ist ja dann zu Fuß zum Bahnhof Zoo gegangen, ist von da geflüchtet. Es werden die Leute kontrolliert sofort vor Ort, um zu gucken, wer ist vor Ort, sind noch Mittäter vor Ort, hat man hinterher irgendwelche in den Daten. Es werden Straßen gesperrt,
Und bei Amok nicht?
Bei Amok gar nichts.
Mhm. Wobei das ja auch nicht wirklich Sinn macht.
Nee, macht nicht Sinn. Aber dafür gibt es ja Verdachtsfall Terror. Auch wenn man nicht, es gibt natürlich auch nochmal den Terroranschlag. Ne, dann ist das Gleiche nochmal, natürlich nochmal mit größerer Wucht, massiver. Aber einen Verdachtsfall Terror hätte man natürlich sofort ausrufen müssen, halt um dieses Prozedere in Gang zu setzen.
Wobei kritisieren Sie da jetzt dann die Polizei, die dort tätig war, beziehungsweise die Polizeiführung?
Die Polizeiführung, ja.
Also man kann jetzt ja auch nicht sagen, dass jeder bis hin zur Polizeiführung involviert war in diesem groß angelegten geheimdienstlichen Coup. Nee,
deswegen sagte ich, da kommen viele Sachen zusammen. Also einmal dieses Versagen der politischen Führung der Polizei, die das nicht erkannt hat. Dann hätte man nämlich diesen ganzen Bereich abgesperrt. Man hätte zum Beispiel die Maßnahme 300 gemacht. Das Maßnahme 300 bedeutet, die Polizei hat natürlich Adressdateien von allen Islamisten, von allen Gefährdern. Die hätte man dann zu Hause, das war ja dann mittlerweile so, ich glaube freitagsabends war das ja, der Anschlag war um 20 Uhr, dann wäre man vielleicht um 21 Uhr bei denen zu Hause, hätte geklingelt und hätte geguckt, wie die Auftreffsituation ist. Das heißt, ist der überhaupt zu Hause? Ist der entspannt vom Fernseher? Sitzt der auf gepackten Koffern? Ist der in Panik? Und dann hätte man die abgehakt, dann hätte man zum Beispiel gewusst, ist Belal bin Hamal am Tatort gewesen, hat er ein Alibi zu Hause, ist Anis Amri in seiner Wohnung. Das hätte man dann alles auch schon gemacht. Und durch diese Klassifizierung Amoksfall erst, wurde das erst kurz vor Mitternacht gerufen, was natürlich dann zu spät ist. Und deswegen kam, das hatte mit diesem anderen Fall Amri nichts zu tun, dass er auf der Straße gelassen worden ist. Das ist dann der reine Polizeifall. Aber das ist auch sehr bedenklich, wenn man sieht, dass dann die Berliner Polizeiführung da auch komplett versagt hat.
Wir haben ja seit dem 1. März 2018 einen Untersuchungsausschuss. Man wolle alles in voller Gänze aufklären. Ich glaube sogar Merkel hatte sich so dazu geäußert.
Frau Merkel hat
es, ja. Sie zweifeln aber an der Aufarbeitungsintensität. Warum?
Ja, man muss jetzt, ich habe ja auch Kontakt auch zu Beatrix von Storch oder auch der Thomas Seitz von der AfD, die sitzen ja auch im Untersuchungsausschuss. Die haben auch letztens geschildert, man muss halt wissen, der Untersuchungsausschuss ist halt, hat eine Mehrheit von der Großen Koalition, von den Regierungsparteien. Und natürlich sind deren Leute halt auch in verantwortlichen Positionen, in den Ministerien, in den Behörden. Und viel ist es natürlich, dass die Aufklärungsarbeit da sehr gering ist. Die fangen jetzt zum Beispiel an, es wurde so festgelegt, dass Anis Amri, seit er nach Deutschland eingereist ist, fängt jetzt der Untersuchungsausschuss an. Jetzt hatten die vor einiger Zeit einen Fahrkartenkontrolleur aus Freiburg da, der Anis Amri beim Schwarzfahren erwischt hat. Der wurde dann vorgeladen, der dann stundenlang befragt worden ist, wie denn diese Fahrkartenkontrolle war, mit was sich Amri, also völlig...
Aber es wurden ja auch schon andere Leute geladen.
Ja.
So aus dem LKA, BKA, der V-Mann wurde ja auch geladen.
Der V-Mann...
VP01. Wurde der nicht auch befragt?
Nicht, dass ich wüsste, nein.
Okay, weil Sie hatten vorhin auch erwähnt, dass er auch in irgendwo anders...
Er musste sich schriftlich äußern, als gegen ihn diese Vorwürfe laut worden sind.
Aber also, das wurde doch sicherlich auch im Untersuchungsausschuss behandelt.
Das Problem ist bei diesem Untersuchungsausschuss, dass er halt von ganz hinten anfangen, dass es sehr zeitintensiv ist. Ne? Es sind ja auch nicht immer Sitzungswochen in Berlin, die sind ja auch nicht immer hier. Es zieht sich sehr lange hin, es sind sehr viele Daten zu sehen. Und jetzt fangen die halt mit hinten an und sprechen zum Beispiel auch mit Mitarbeitern vom Ausländeramt, wo sich Amri irgendwie als Asylbewerber angemeldet hat, die eigentlich nichts sagen können, außer dass er da war und irgendwie den Namen angegeben hat. Das ist ja alles Fakt und unbestritten. Und anstatt, ich sag mal, anzufangen von hinten, wo der Terroranschlag war, man holt sich den Maizière, man holt sich den BKA-Abteilungsleiter, man holt sich den Verfassungsschutzpräsidenten. Der Verfassungsschutz mit Herrn Maaßen hat auch eine maßgebliche Rolle, für mich sogar auch eine Führungsrolle im Fall Amri gehabt. Man holt sich die Top-Behördenleiter und fängt nicht bei den kleinen Beamten unten an, sondern oben und guckt da, wo die Widersprüche sind und die Fehler sind. Und das wird nicht passieren. Es ist jetzt schon so, wir könnten zum Beispiel Neuwahlen bekommen. Das ist ja jederzeit möglich, wenn die SPD hinschmeißt. Dann ist der Untersuchungsausschuss sofort wieder auch platt. Dann wird er aufgelöst. Dann müsste ein neuer erstmal auch beantragt werden. Und dann wieder natürlich wahrscheinlich fangen die dann wieder beim Tag 1 an, wo Amri nach Deutschland eingereist ist. Und selbst die 2 Jahre, die jetzt noch die Ende der Legislaturperiode haben, werden nicht ausreichen, um irgendwie an die Spitzen zu kommen und diese zu verhören, also die Spitzen von den Behörden. Es gab schon Anträge von den Oppositionsparteien, wir wollen die Spitzenleute haben, nicht die kleinen Beamten. Ist nicht durchgekommen, wurde abgeschmettert. Ich selbst kenne auch mehrere Terrorermittler, die auch bei diesem Untersuchungsausschuss sind in Berlin und Düsseldorf. Und die sind halt Beamte auch. Das heißt, wenn die vorgeladen werden, müssen sie sich eine Behördenaussagengenehmigung geben lassen. Und die haben eine 3-seitige Behördenaussagengenehmigung bekommen von ihrem Innenministerium. Da steht drin, also er hat mir gesagt, im Endeffekt steht drin, halt die Klappe und sag gar nichts. Das haben natürlich ein bisschen eleganter formuliert. Also es darf keine Rückschlüsse auf polizeiliche Arbeit, keine Rückschlüsse auf den Sachverhalt Amri, wie die Einschätzung zustande gekommen ist, keine operativen Tätigkeiten, also dürfen gar nichts erzählen. Deswegen heißt es ja auch irgendwie hinten auf dem Buch, meine Vorgesetzten zwingen mich, das Parlament zu belügen. Weil die dürfen nicht sagen, wenn sie das sagen, kriegen sie gleich eine Anzeige wegen Geheimnisverrat und Disziplinarverfahren. Und deswegen sind natürlich diese Untersuchungsausschüsse, die Aufklärung erfolgt, den man da erwarten kann, doch sehr gering.
Allerdings gibt es ja Oppositionelle. Die haben Sie auch schon erwähnt, die doch durchaus hier und da mal was verlauten lassen. Ich glaube, der Herr von Notz von den Grünen ist ja auch in Geheimdienstgremien.
Parlamentarischen Kontrollausschuss.
Dankeschön.
Und das sieht man halt auch bei dem Herrn Notz, dass er doch auch, früher war das ja praktisch, wenn man so will, der Nachfolger von Herrn Ströbele gewesen, dem Urgestein hier aus Kreuzberg, der auch im Parlamentarischen Kontrollgremium saß. Ich glaube, da saß er 20 oder 25 Jahre. Das heißt, der wird mehr Geheimdokumente gelesen haben als so manch einer. Und die dürfen ja über die Tätigkeiten, über die Sachverhalte, die da Kenntnis haben, nichts berichten. Die dürfen darüber kein Interview geben, nichts. Natürlich haben die trotzdem das Wissen und ist natürlich von Vorteil für solche Untersuchungsausschüsse, dass sie solche Fragen stellen können. Und der von Notz fällt natürlich auch immer wieder auf, dass er auch immer jetzt wieder darauf hindeutet, dass er geklärt werden muss, welch ein anderer ausländischer Nachrichtendienst noch involviert war in dem Fall Amri. Ob es diese Schützen angegeben hat. Also das heißt, man sieht, es handelt sich jetzt nicht um eine Verschwörungstheorie, sondern die ist auch im Untersuchungsausschuss durchaus Thema.
Also bei aller Kritik an Rot-Rot-Grün?
Ja, also da, was der von Notz da immer wieder macht als Oppositionskraft, wie gesagt, deswegen habe ich ihn jetzt ja auch positiv erwähnt, also das ist schon das Richtige. Und natürlich dafür sind auch Untersuchungsausschüsse auch da, dass man unabhängig von politischen Grabenkämpfen probiert, die Fakten rauszukriegen, sprich die Wahrheit. Und da müssen natürlich die Opposition auch zusammenarbeiten.
Vielleicht, um das nochmal klar nochmal zu machen, wer möchte denn nun die Tat aufklären und wer hat daran absolut kein Interesse aus Ihrer Sicht?
Ja, die Bundesregierung hat absolut kein Interesse. Ne? Das sieht man ja. Man könnte den Untersuchungsausschuss auch anders aufstellen. Man könnte ihn ja mehr Personal zur Verfügung stellen. Man könnte irgendwie Abgeordnete freistellen, die dort viel häufiger sind. Man könnte die Akten rausgeben. Ich habe ja auch zu den Rechercheergebnissen von mir auch Schriftwechsel gehabt mit den Pressestellen vom BKA, BND, Verfassungsschutz, Bundesinnenministerium. Wenn Sie da Fragen stellen, ganz klare, einfache Fragen, man bekommt keine Antworten. Ja, man kommt nur irgendwie.
Hat man ein Recht auf Antworten als Autor?
Ja, ich bin ja auch akkreditierter Journalist, ne, habe da auch darauf hingewiesen, das Informationsfreiheitsgesetz auch, wo die eigentlich verpflichtet zu sind. Es hieß dann erst, Sie dürften mir nichts sagen, weil es halt ein laufendes Ermittlungsverfahren ist. Dann habe ich zurückgeschrieben, bin ich sehr erstaunt, weil das Ermittlungsverfahren gegen Alice Ramboni wurde ja offiziell eingestellt. Mit dem Tod wird automatisch jedes Ermittlungsverfahren eingestellt. Ne? Wie könnte es dann noch ein offenes Ermittlungsverfahren sein? Ne? Dann war wieder Ruhe. Ich wurde dann zum Generalbundesanwalt verwiesen. Die hatten sich dann schon untereinander abgesprochen. Und ich habe auch zum Teil ja auch Kommunikation dort mal veröffentlicht, um zu sehen, wie das auch behindert wird, ne? Anstatt dann einfach Fragen zu beantworten. Es wird halt einfach, man kriegt halt nur Phrasen als Antwort. Und also die Behörden, die natürlich das Schuld auf sich geladen haben, die mauern natürlich.
Sie haben ja trotzdem Zugang zu bestimmten Informationen. Das kommt sicherlich auch durch Ihre Tätigkeit früher und auch die ganzen Bücher, die Sie geschrieben haben über innere Sicherheit. Ich meine, ich weiß, man soll seine Quellen nicht preisgeben, das verlange ich jetzt an dieser Stelle natürlich auch nicht. Aber wie kommen Sie denn an diese Informationen, auch an diese Papiere? Manchmal gibt es ja eine offizielle Version, dann gibt es die Geheimversion. Die Presse wird auch öfters mal zitiert. Ich glaube, die Zeit hat auch ein Dokument ausfindig gemacht. Aber wie kommen Sie denn an diese Informationen? Das muss ja irgendwelche gesprächswilligen Beamte geben.
Also man muss, ich habe einen ganz guten Ruf bei Sicherheitsbehörden auch, dadurch, dass ich auch viele Artikel und Bücher auch zu dem Thema geschrieben habe. Das heißt, bei mir melden sich auch immer neue Kontakte, entweder über den Verlag, direkt über mich, über gemeinsame Bekannte. Ich bin jetzt seit 2 Tagen in Berlin, ich habe jetzt auch hier welche getroffen, die natürlich lieber dann persönlich sprechen, weil die natürlich auch schon fast paranoid sind, ne? Die also kein Handy.
Sind Sie paranoid?
Nein, also ich habe mir das abgewöhnt. Also besser gesagt darauf geachtet, dass ich gar nicht erst das kriege. Ich rede am Telefon und E-Mail so, wie ich auch öffentlich rede. Deswegen wäre es mir egal, wenn man mich jetzt rund um die Uhr abhören würde. Das Einzige ist natürlich für die Kontakte ist es natürlich nicht egal, weil die natürlich zum Teil Beamtenstatus haben und alles. Das ist natürlich schon wieder eine andere Sache. Aber also es melden sich immer mehr auch, die unzufrieden sind. Es ist ja auch eine sehr große Unzufriedenheit bei den Behörden. Es ist ein sehr großer Druck auf diese Beamten auch, bestimmte Sachen halt nicht zu sagen, bestimmte Sachen nicht zu schreiben. Und bei manchen Beamten löst dieser Druck halt Gegendruck aus, die gesagt haben, ich mache das nicht mehr mit und ich möchte, dass das öffentlich wird. Und ich bin auch bereit, mal Dokumente zu geben. Und so kriegt man dann halt seine Quellen zusammen.
Ja. Sie haben ja einen relativ kritischen Blick auch auf die Bundesrepublik und die innere Sicherheit. Aber wie bewerten Sie denn den Zustand der inneren Sicherheit in Deutschland aktuell, wenn man ja immer hört, Deutschland ist so sicher wie nie zuvor und so weiter und so fort. Also wie ist da Ihre Ansicht dazu?
Ja, ich bin jetzt ja gerade in Berlin unterwegs gewesen, am Gendarmenmarkt. Da ist der Weihnachtsmarkt, da sind so Betonsperren davor auf der Straße. Am Breitscheidplatz, das sieht jetzt ja aus wie in Kabul in der grünen Zone, in der Diplomatenzone mit irgendwie Eisengittern und Zugangsschleusen. Da frage ich mich, wenn Deutschland so sicher ist, warum werden dann die Weihnachtsmärkte so abgesperrt?
Ich zitiere an dieser Stelle immer gerne den Herrn de Maizière, der sagte, wir müssen lernen, mit dem Terror zu leben.
Nee, das will ich nicht. Ne? Also ich will mich daran nicht gewöhnen auch. Und also man sieht das ja, wir hatten, glaube ich, 2013 70 Terrorverfahren. Wir haben 2018 1220 Terrorverfahren gehabt, dazu ungefähr 870 islamistischer Terrorismus. Das sind so die Zahlen. Wir haben seit den Grenzöffnungen, das böse Wort darf man ja auch nicht sagen. Man darf, die Mauer ist auch nicht gefallen am 9. November. Da darf man zwar Mauerfall darf man sagen, aber Grenzöffnung darf man nicht sagen. Aber seit den Grenzöffnungen, man sieht das halt, der Anstieg der Terrorverfahren beim Generalbundesanwalt.
Hatte das nicht auch was mit dem G20-Gipfel zu tun?
Nee, das sind ja G20-Gipfel, da gab es, nach dem G20-Gipfel gab es ein Terrorverfahren Linksextremismus. Also wir haben jetzt seit 2015 bis 2018 an die 2200 islamistische Terrorverfahren im Land. Dass man nun mal sieht, was das für eine Größenordnung ist. Und natürlich ist das dann durch die Flüchtlingskrise verstärkt worden, weil halt nicht kontrolliert worden ist, welche Leute sich darunter befinden, wo die gekämpft haben, auf welcher Seite die waren. Und es ist natürlich dann verheerend für die Sicherheitslage auch. Und also ich habe ja auch andere Bücher geschrieben, auch über die Sicherheitslage an sich, diese Kriminalitätsstatistik, die dann immer angeführt wird, warum wir dann in Deutschland so ein sicheres Land ist, weil die jetzt runtergegangen ist, die ist ja von vorne bis hinten manipuliert. Also es ist von einer Eingangsstatistik zu einer Ausgangsstatistik geworden. Früher mal wurden einfach jede Straftat, die aufgenommen worden ist, wurde als Straftat gezählt. Heute werden die im Schriftverfahren eingestellt, die werden zusammengelegt und was hinten bei rauskommt, das wird überhaupt irgendwie gar nicht mehr erfasst. Es ist also so mannigfach daran gestellt worden, dass die Realität im Land nicht mehr abbildet.
Und das heißt?
Das heißt, dass wir natürlich einen Verlust der inneren Sicherheit haben. Man hat das ja gesehen zum Beispiel in Köln, Silvester, an Kölner Sexmob, dass halt auch gerade so der öffentliche Raum auch immer wieder Ort von schweren Gewalttaten wird, dass Leute sich irgendwie nicht mehr trauen, in Parks zu gehen, dass Unnichtigkeiten ausreichen, irgendwie um erstochen zu werden. Und das gab es natürlich. Natürlich gab es früher auch Kriminalität und natürlich gibt es auch deutsche Kriminelle. Natürlich gibt es das auch alles. Aber natürlich in dieser Massivität und ist es natürlich neu für dieses Land. Das hat es so vorher nicht gegeben. Und man sieht das Kriminalität im Kontext der Zuwanderung. Das sind die BKA-Statistiken dazu. Da haben wir von 2015 bis 2018 über 1 Million Straftaten durch Flüchtlinge. Also es ist, wenn man das ganz logisch sieht, hätten wir diese Flüchtlingskrise nicht gehabt, hätten wir die Grenzen kontrolliert, hätten wir einfach 1 Million Straftaten und damit auch 1 Million Opfer weniger gehabt in diesem Land.
Zählen Sie da jetzt auch die ganzen Ausländer-Straftaten, die ja nur von Ausländern begangen werden?
Die sind
da
nicht
können?
Mit bei, die sind da mit drin, also die sind da rausgenommen worden. Ne? Also wir sprechen dann über das ganze Strafgesetzbuch.
Ja. Ich will das nicht relativieren, aber liegt natürlich auch daran, dass 60% der Menschen, die hierher gekommen sind, zwischen 18 und 35 sind, circa, und das natürlich die Gruppe ist, die überall länderübergreifend vornehmlich für Straftaten natürlich verantwortlich ist.
Das ist so. Also junge Männer sind ein Sicherheitsrisiko, wenn man so will. Und wenn man natürlich dann irgendwie auch noch mit einem Weltbild aufgezogen wird und in dieser Masse kommt, dann führt das zwangsläufig irgendwie auch zu Verbrechen und zu Kriminalität. Und gerade deswegen ist es ja auch irgendwie verheerend, dass dieser Flüchtlingsstrom nicht kanalisiert worden ist, dass man nicht geguckt hat, dass wir wirklich Familien haben, Frauen, Kinder, sondern dass mehrheitlich junge Männer gekommen sind. Und das schlägt sich natürlich in der inneren Sicherheit nieder. Ja.
Kommen wir nochmal zu dem Fall Anis Amri, der ja quasi ich denke, wir sind jetzt an dem Punkt schon angekommen, wo wir zu dem Schluss kommen, oder Sie kommen ja zu dem Schluss, dass er gezielt genutzt wurde, um eben diese IS-Zelle in Libyen ausfindig zu machen. Es gab Berichte bei CNN darüber, wobei der Zusammenhang mit Berlin nicht hergestellt wurde, aber bei der Welt wurde dieser Zusammenhang hergestellt, soweit ich weiß.
In CNN auch, ist die Überschrift sogar, also mit dem...
Link to Berlin Truck Attack, irgendwie
genau,
sowas.
Genau, ja. US-Bombardement, Link to Berlin Attack. Ne? Mhm. Also wo in den amerikanischen Medien ganz offen gesprochen wird, dass das Bombardement, was einen Monat direkt nach dem Terroranschlag passiert worden ist, eine direkte Antwort auf den Terroranschlag von Amri war und auch den Hintermännern der Tat galt. Das ist ja ein riesen Bombardement gewesen aus Amerika, diese B-2-Bomber gestartet. Es ist übrigens der letzte Militärschlag, den Präsident Obama autorisiert hat. Ne? Er hat ihn unterschrieben. Und diese beiden Camps, mit denen Anis Amri direkt Kontakt hatte, wurden dann erstens durch diese Riesenbomber bombardiert. Dann gab es eine zweite Angriffswelle mit Drohnen, mit den Hellfire-Raketen. Das heißt, man wollte wirklich alle liquidieren, die in diesen Camps waren. Es sind bis zu 80 IS-Terroristen dort ums Leben gekommen, ermordet worden. Und für die Amerikaner war das dann im Endeffekt ein großer Erfolg. Die haben das dann auch so dargestellt. Ja, ne, das ist der Fall Anis Amri.
Wenn wir jetzt über diese Extremisten, die eine potenzielle Gefahr auch für die Öffentlichkeit darstellen, sprechen, inwiefern ist dieser Vorgang mit Anis Amri typisch für Geheimdienste, dass sie quasi Extremisten im Auge haben, um Kontakte und so weiter ausfindig zu machen? Es gibt ja auch Extremisten in anderen Ausprägungen. Ist das üblich für die Informationsgewinnung?
Ja und nein. Also es gibt ja immer auch diese Konkurrenz zwischen Polizei und Geheimdiensten. Für die Polizei ist der Fall eigentlich klar. Da habe ich eine Person X, die macht eine Straftat, also zeige ich die an, und wenn es schwerwiegend ist, nehme ich eine Untersuchungshaft. Der Geheimdienst sagt eher, lass mal laufen, wir kennen ja die Person X, guck mal, mit wem er sich trifft, mit wem er sich umgibt.
Das heißt, also langfristig angelegt vielleicht.
Ja, diese sind natürlich mehr auf die Informationsgewinnung aufgelegt. Das ist nicht nur in Deutschland, das ist in allen Ländern so, dass sich das halt immer konkurriert. Es gibt auch natürlich Länder, wo schwerstes Konkurrenzdenken ist, wo die dann untereinander noch halt auch keine Daten austauschen. Und das kommt natürlich auch dazu, aber natürlich waren die Aussagen zu Anis Amri, auch die Berichte von Terrorermittlern aus NRW, so gravierend und so alarmierend, die gesagt haben, es ist gar keine Frage, ob Anis Amri einen Terroranschlag begeht, sondern nur wann. Er hat ja schon hat probiert, Sprengstoff herzustellen, hat sich da informiert, hat gesagt, er kann Kalaschnikows aus Paris besorgen. Das heißt, er hat schon verschiedene Anschlagsszenarien irgendwie auch besprochen in diesem Kreis. Und da muss man natürlich irgendwann eingreifen. Da muss man sagen, es reicht, und die Gefahr für die Bürger, für die Öffentlichkeit ist einfach zu groß. Wir müssen jetzt einen Schlussstrich ziehen. Und wenn man natürlich dann weiß, der Ströbel hat das auch mal im Interview ganz gut dargestellt, so ein US-Militärschlag, der braucht natürlich Monate Vorlaufzeit. Ne? Also bis da Überflugrechte geregelt sind, bis da die Bombardierung durch ist, bis das Militär sagt, wir machen das, dann muss es dem Präsidenten vorgelegt werden im Weißen Haus, es muss autorisiert werden, dann geht es wieder zurück. Und das ist, glaube ich, dann der Fall, wo auch die Behörden gemerkt haben, wir müssten eigentlich längst handeln im Herbst. Es gab ja nochmal auch ganz explizite Warnungen vom marokkanischen Geheimdienst, tunesischen Geheimdienst. Die sind auch haben ein sehr gutes Renommee in der Geheimdienstszene, die ganz explizit vor Anis Amri gewarnt haben. Auch da wurde nicht nachgegangen. Und wo dann die Amerikaner gesagt haben, wir sind am Plan, wir brauchen noch ein bisschen, lasst ihn noch ein bisschen raus, und wenn wir das haben, dann könnt ihr euch den immer noch holen. Und in dieser Zeitspanne ist dann der Anschlag passiert.
Aber ist das üblich, Extremisten so zu nutzen? Ich frage deshalb, weil natürlich, sobald irgendwo ein Anschlag, Attentat, ob es jetzt mit einem Messer, mit einem LKW oder mit Kalaschnikows geschehen ist, gibt es immer Stimmen, die sagen, oh, False Flag Operation oder sonstiges. Sind diese Stimmen berechtigt? Oder, also wie bewerten Sie dann, also es passiert ja doch durchaus öfters in Europa.
Also diese meisten False Flag Geschichten irgendwie kann ich nicht nachvollziehen. Die gab es ja auch zum Beispiel bei Charlie Hebdo oder auch bei dem Angriff der 13. November in Paris mit 130 Toten. Das ist, wenn man sich dann die Leute anguckt und die Biografie, die haben halt eine lange terroristische Vita hinter sich, die sind in den radikalen Moscheen verkehrt, direkt mit dem IS. Und natürlich ist auch durch diese Masse an Einwanderung und auch durch diese ganzen umgekippten Stadtteilen wie Brüssel, Molenbeek oder Paris, Saint-Denis, glaube ich, heißt ja eine Stadtteil, ist es natürlich auch schwer für die Sicherheitsbehörden, da überhaupt den Übergang, den Überblick zu behalten. Ich glaube, in dieser Liste von französischen Geheimdiensten über islamistische Gefährder, da sind jetzt um die 30.000, meine ich, drauf. Das ist natürlich, es ist Wahnsinn, das ist nicht zu schaffen. Und natürlich sind wir auch immer noch in Demokratien. Das heißt, um jemand festzunehmen, braucht man natürlich auch Beweise. Da reicht nicht irgendwie, wir haben ein ungutes Gefühl bei dem und der äußert sich radikal. Das reicht natürlich nicht aus. Und diese Gemengelage führt dann natürlich dann zu einer angespannten Sicherheitslage.
Sie haben eine lange Liste von Verantwortlichen in Ihrem Buch geschrieben und Sie empfehlen quasi die strafrechtliche Verfolgung dieser Behörden, unter anderem Bundesamt für Verfassungsschutz, das Innensenat, auch das Kanzleramt. Habe ich das also so richtig verstanden, dass Sie quasi schon aufrufen dazu, die zu verklagen?
Also die Geschichte ist einer meiner Kontakte, ein Terrorermittler, der auch dem es auch schwer zugesetzt hat, dass sie Anis Amri nicht festgenommen haben, dass dieser Anschlag und dieses Leid passiert ist, hat zum Beispiel solche Anzeigen schon geschrieben und hat die für sich schon geschrieben, hat also verschiedene Behörden, BKA, LKAs und auch die Bundesregierung schwere Vorwürfe gemacht, Unterstützung einer ausländischen Terrorvereinigung, dadurch, dass sie nicht angeklagt haben, Strafvereitelung im Amt, fahrlässigen, ich weiß gar nicht mehr, Mitschuld am zwölffachen Mord. Also das kommt von diesem Terrorermittler, der das schon geschrieben hat. Und es ist ja jetzt auch gerade die letzten Tage bekannt geworden, dass der Rechtsanwalt der Hinterbliebenen, der Andreas Schulz, jetzt auch Klage eingereicht hat gegen das BKA, LKA Berlin, LKA NRW auch. Ich glaube, Amtsorganklage nennt sich das, für einen Hinterbliebenen. Ich glaube, die Summe der Klage beträgt 100 Millionen Euro. Um halt dieses Behördenschweigen aufzubrechen und halt auch um eine juristische Schuld darzulegen. Weil das ist ja nicht nur irgendwie ein politisches Versagen oder so, das kann mal passieren. Da sind ja 12 Menschen ermordet worden, bis zu 70 Verletzte, traumatisiert, deren Leben ist zerstört. Und natürlich hat dafür auch jemand juristisch irgendwie Schuld. Und das wird ja jetzt erst, fängt das erst an. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch noch weitere Klagen dazukommen, ja.
Also ist Ihre Prognose, dass es mehr Aufklärung im Fall Anis Amri geben wird?
Ich glaube, dass es noch mehr Aufklärung geben wird, gerade jetzt auch durch die Aussage von dem Kriminalhauptkommissar vor einigen Wochen hier in Berlin, dass da vielleicht nochmal was ins Laufen gekommen ist und dass die Leute doch immer hellhöriger werden und dass die Akten irgendwie dazu auf jeden Fall noch nicht geschlossen werden können.
Vielleicht werden die ja auch mal veröffentlicht, das wäre natürlich auch gut. Was eher fraglich ist, wenn wir sehen, wie auch das mit dem NSU-Prozess vonstatten gegangen ist. Ich glaube, Akten unter Verschluss für 160 Jahre oder
120 Jahre.
Ja, 120 Jahre. Ja. Ist das auch möglich bei dem Fall Anis Amri, dass das am Ende so ad acta gelegt wird?
Wenn die Bundesregierung das will, können sie das bestimmt machen irgendwie, ne? Mit diesem Begriff irgendwie für Staatswohl oder wie das dann umschrieben wird, dass das irgendwie nicht öffentlicht wird.
Für die nationale Sicherheit, so heißt es zumindest in den USA.
In Deutschland gibt es einen ähnlichen Begriff. Ich überlege gerade auch, das ist irgendwie, wenn staatliche Interessen irgendwie berührt werden oder so, dann wird das auch gemacht. Natürlich, aber es sind natürlich auch viele Dokumente unterwegs auch. Ne? Also es sind auch natürlich der Kreis, die Leute, die Zugriff hatten auf diese Dokumente zum Teil, ist natürlich schon relativ groß. Ne? Deswegen sind ja auch einige Dokumente durchgekommen. Und wir reden ja jetzt nicht über einige, wir reden ja über Dokumente, ja, so 25.000, 30.000 Dokumentensätze, die unterwegs sind. Und das ist natürlich schon viel. Aber ich glaube, auch in den Dokumenten selbst wird man nicht den entscheidenden Hinweis finden. Dafür sind die Leute auch einfach zu schlau. Die wissen natürlich, wenn ich was in einem Dokument niederschreibe, das wird irgendwann mal auftauchen oder es lässt mich mein Leben lang irgendwie erpressbar machen oder abhängig machen. Man sieht das ja, dass es viel in diesen Vier-Augen-Gesprächen gelaufen ist. Da stößt man ja fortlaufend drauf. Aber es gibt natürlich auch Polizisten, die sich irgendwie auch Gesprächsnotizen gemacht haben, die das damals festgehalten haben. Und man kann nur hoffen, dass irgendwie mehr Mut aufbringen und auch an die Öffentlichkeit eingehen.
Auf jeden Fall kann ich empfehlen, für jeden, der noch ein paar mehr Fragen hat, zu diesem Fall dieses Buch zu lesen. Da sind die Details natürlich noch sehr viel genauer aufgeschlüsselt und erklärt, als wir das jetzt hier in diesem Gespräch machen können. Aber vielen Dank, das ist wirklich sehr spannend und wir bleiben an dem Fall auf jeden Fall dran. Das ist definitiv noch nicht gegessen.
Es ist noch nicht vorbei. Ne?
Es ist noch nicht vorbei. Vielen Dank, Herr Schubert.
Dankeschön, ja.
Das war der RT Deutsch Podcast.